Ich denke gerade an ein paar, die mir erzählten, dass im Schlafzimmer seit Jahren eigentlich unausgepackte Kisten stehen. Und sie sagte, ich will die loswerden, ich will die dann nicht mehr haben. Und er konnte sich einfach nicht überwinden. Und es war echt wie ein Kampffeld zwischen den beiden.
Wenn ich unordentlich bin, dann ist es kein Akt der Revolution, auch kein Akt der Kreativität. Es ist für mich ein Akt der Kraftlosigkeit.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hey Schatz, ich wollte dir ein Riesenkompliment machen. Ich habe gesehen, du hast unseren Abstellraum aufgeräumt. Und das ist alles wieder niegelnagelsauber und schön. Und ich bin ganz begeistert. Deswegen eine kleine Bitte an dich. Könntest du jetzt auch unseren Dachboden aufräumen?
Oh nein, oh Hilfe. Jetzt hast du mich richtig erwischt. Ich würde so gerne unseren Dachboden aufräumen. Aber der ist ja wirklich so voll mit altem Zeugs.
Unglaublich, genau.
Was haben wir alles da hochgeschoben? Immer wenn uns was im Weg war und wo wir dachten, irgendwie, vielleicht kann man das nochmal irgendwann brauchen.
Jäger oder und Sammler.
Das hat bestimmt noch einen Wert für die Kinder in 100 Jahren. Und dann hoch damit.
Genau. Und damit herzlich willkommen zu Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir sind Susanne und Markus Mockler, die Paartherapeutin und der Journalist, und haben uns heute das Thema rausgesucht: Ordnung in der Ehe und die unterschiedlichen Vorstellungen, die man dabei haben kann, was ja bei manchen zu Zerwürfnissen und krisenhaften Zuständen führt. Und wir dachten auch, im Moment ist es Richtung Jahresende, da denken viele mal an Neuanfang und im nächsten Jahr wird alles anders. Aber die Folge macht ja total Sinn, auch zu jeder anderen Jahreszeit, wenn man sagt, ich hätte ein bisschen mehr Ordnung gern in meinem Leben.
Ja, ist echt verrückt, aber uns packt immer zum Jahresende der Rappel. Vielleicht auch, weil man da noch manche Sachen noch mal durchgucken muss oder seine Papiere klar haben möchte. Mhm. Bei mir fragt die Krankenkasse wieder nach dem Stand der Dinge. Und da muss man Sachen wieder ordnen und durchschauen. Und leider merkt man auch, wo man nicht sauber abgeheftet oder sortiert hat oder wo vielleicht irgendwie die Schränke überquellen, wenn man seine Deko sucht oder sonst was. Und von daher, wir beide haben tatsächlich die letzte Woche schon ein bisschen rumgeräumt, ne?
Ich fordere auch Entbürokratisierung, nämlich bei uns dann in den heimischen Büros, weil wir so viel Papiere wälzen müssen oder auch auf dem Computer Sachen schieben müssen. Also, das ist das Thema heute und wir wollen das nicht sehr theoretisch ansprechen, sondern eher praktisch, okay, in der Hoffnung, dass ihr da ein bisschen Nektar rausziehen könnt und so ein paar Ideen bekommt, wie es auch für euch besser laufen kann und es nicht zum Streitpunkt zwischen euch wird, sondern was ist, was euch vielleicht sogar noch besser verbindet.
Aber in der Tat, das ist ein Thema, über das viele Paare in Streit geraten.
Mhm.
Und wo wirklich oft unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen oder sich der eine vielleicht aufregt, weil der andere die eigene Ordnung durcheinander bringt. Und es gehört, glaube ich, zu den Themen, die man sich, bevor man heiratet und oder bevor man zusammenlebt, überhaupt nicht so ausmalt oder so viele Gedanken drum macht, wie gravierend das nachher sein kann.
Also ich vertrete so die Auffassung, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen.
Super, ne?
Ja.
Ja, genau, im Chaos bin ich Königin. Und genau, ich weiß, interessanterweise hatten wir beide Zeiten, wo wir auch echt in manchen Bereichen ganz schön messy unterwegs waren, aber wir wussten genau, wo was ist, zu suchen ist.
Naja, meistens, aber auch nicht immer. Manchmal wird überrascht, wo die Sachen auftauchen, die man mal irgendwo hingelegt hat.
Das stimmt. Beim Aufräumen vom Badezimmerschrank ist mir ein Teil der Nasendusche in die Hände gefallen und ich weiß beim besten Willen nicht, wo das andere Teil ist. Also habe ich sie weggeschmissen, vielleicht taucht nächste Woche die andere Hälfte auf.
Mit Sicherheit taucht die andere Hälfte auf.
Ja, wie ist es bei euch? Seid ihr beide gleich strukturiert und ordentlich oder ist bei euch das auch so ein Konfliktthema, weil vielleicht einer sehr Struktur und Klarheit braucht oder es einfach sehr schön haben mag und aufgeräumt und der andere sagt, oh, da fühle ich mich gar nicht wohl, ich fühle mich viel wohler, wenn es auch ein bisschen durcheinander ist. Ist übrigens mir aufgefallen, dass es mir so geht, wenn ich in so ganz schniekepieke Häuser komme, wo wirklich kein Stäubchen liegt und alles ganz ordentlich ist, da fühlt man sich tendenziell auch ein bisschen unsicher, oder?
Ja, das wirkt dann so ein bisschen klinisch und da fragst dich dann, lebt da überhaupt jemand oder ist es nur für schöner Wohnen so hergerichtet? Also das kann alles schon sein. Aber wir wollen ja über die Paardynamik sprechen und da glaube ich, dass es wahrscheinlich mal generell so ist, dass nicht beide Partner immer dieselben Vorstellungen haben, was Ordnung anbetrifft.
Absolut. Und dann kommt man ganz schnell in was, da würde ich sagen, das ist ein richtiger Wertekonflikt.
Ne? Echt? Werte?
Ja, ich glaube schon, weil da ist vielleicht beim einen der Wert Selbstdisziplin oder auch Ordnung, Struktur ein sehr hoher Wert. Also sind eigentlich schon ein bisschen unterschiedliche, aber so dieses auch, ich diszipliniere mich, ich schmeiß nicht alles bloß rum, ich bringe jedes Ding immer gleich an den Platz, wo es hingehört oder ich räume regelmäßig auch auf. Und das andere, jemand, der einfach sagt, nee, ich möchte Freiheit, ich möchte so auch ein bisschen kreatives Chaos haben und das ist für mich ein hoher Wert.
Ja.
Dass es nämlich nicht so gelackt aussieht, sondern ja, eher so ein bisschen Freestyle, Freiheit.
Also wir hatten mit dem gelackt eigentlich überhaupt keine Chance, weil wir ja früh geheiratet haben und auch früh Kinder hatten, und zwar viele Kinder. Mhm. Und wenn du viele Kinder hast, ist Ordnung halten eine richtige Meisterdisziplin. Und da muss man auch ein bisschen gucken, wie man es verteilt oder wo man dann so hingeht und merkt auch da wieder, dass der eine vielleicht versucht, Unordnung im Keim zu ersticken oder regelmäßig zu bekämpfen, was bei kleinen Kindern einerseits eine Kunst ist, andererseits auch wichtig, weil man sonst untergeht.
Ja.
Und der andere sagt, ach komm, lass laufen, ich bin doch nicht da, um nur aufzuräumen und ich will in meiner Wohnung, in meinem Haus auch mal Sachen rumliegen lassen können, da will ich gar niemanden fragen.
Aber gerade speziell bei uns war das dann tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, dass es mir im totalen Chaos nicht mehr gut geht.
Mhm.
Und ich hatte das Gefühl, wenn, also da sind die Chaoskräfte so gewaltig bei so vielen Personen, wo jeder irgendwie seinen eigenen Stil lebt, dass ich wirklich ein tiefes Bedürfnis hatte, da eine gewisse Struktur drin zu haben. Und weißt du noch, wir haben damals gesagt, wenigstens ein Bereich im Haus muss ordentlich sein. Da haben wir uns auch drauf geeinigt.
Ja.
Haben gesagt, unser Wohnzimmer soll jederzeit so sein, dass Gäste kommen können. Und dass wir uns dann nicht, dass es uns nicht peinlich ist und dass wir uns auch wohlfühlen können in unserem Wohnzimmer.
Und das war echt lustig. Sind Leute dann zu uns gekommen, kamen ins Wohnzimmer und sagten, wir können gar nicht glauben, dass ihr so viele Kinder habt. Hier sieht es so ordentlich aus. Leute, es war nur das Wohnzimmer. Ihr hättet andere Räume besuchen können, da hättet ihr ganz andere Sachen gesehen. Aber so wurde das Wohnzimmer auch ein bisschen zum Refugium, wenn man es mal angenehm und ruhig haben wollte. Da geht man hin, hat saubere, geordnete Linien um sich rum und kann zur Ruhe kommen.
Ja, und trotzdem durfte bei uns auch Leben sein und gespielt werden. Das war für uns schon auch immer wichtig. Das war ein noch höherer Wert, aber da waren wir uns erstaunlich einig eigentlich an der Stelle. Zum Glück.
Ja. Fragen aber, wir doch mal, wo das überhaupt herkommt. Ja. Also, dass wir, was wir für Vorstellungen von Ordnung haben, haben die sich bei uns selber entwickelt, dass wir gesagt haben, es ist halt vernünftig oder es gefällt mir. Oder gibt es vielleicht auch noch andere Einflüsse auf unseren Ordnungssinn?
Ich glaube, dass da auch ganz viel tief Emotionales mit drin hängt. Dieses Bedürfnis nach Ordnung ist auch ein Bedürfnis nach Sicherheit.
Okay.
Ja, würde ich schon sagen, das steckt dahinter. Ich brauche eine Sicherheit, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte wissen, wo ich was finde. Das ist ja auch, macht ja komplett unsicher, wenn ich ständig am Suchen sein muss und ständig den Sachen hinterher suche. Oder man hat so das Gefühl, mir wächst alles über den Kopf, wenn die Berge so anwachsen und man dann nicht mehr durchkommt. Und deshalb, sicherheitsbedürftige Menschen, die tendieren tatsächlich auch dazu, ordnungsliebend zu sein.
Das glaube ich auch. Und also ich erinnere mich an Schreibtischberge, wo ich dachte, oh, da steckt bestimmt noch irgendwo in einem Stapel eine Bombe drin. Also irgendwas, was ich längst hätte machen müssen. Und ich habe mich dann gar nicht dran getraut. Und so sind die Stapel noch weiter gewachsen. Und das ist natürlich dann die Vernunft, die dann mal sagt, hey, da musst du rangehen. So geht's nicht weiter. Wie sieht's denn mit dem Elternhaus aus als Prägung für deinen Ordnungssinn?
Ja, das spielt dann natürlich mit eine Rolle. Aber ich wollte, darf ich noch ergänzen, was steckt an emotionalem Bedürfnis hinter Unordnung? Da steckt dahinter, dass ich mich nicht so festlegen will, dass ich Freiheit brauche, dass ich Kreativität liebe. Solche Dinge stecken da als Werte und auch als emotionale Bedürfnisse dahinter. Und dann ist natürlich das, wie ich es zum Beispiel gewohnt war von zu Hause, ist was, was mich komplett prägt, was ganz oft sich wiederfindet, dass Menschen so eine ähnliche Struktur, wie sie sie zu Hause hatten, auch in ihrer Familie, in ihrer neuen Familie wollen. Oder aber, dass man es so gehasst hat, wie es zu Hause war, dass man dagegen rebellieren muss. All sowas kann damit reinspielen. Also jemand, der aus so einem ganz sauberen und ordentlichen Elternhaus kommt, wo man nirgends was rumliegen lassen durfte, wo man nichts verschütten durfte, dann hat man gleich einen Anschiss gekriegt. Der würde wahrscheinlich sagen, komm, lass mich in Ruhe, ich will das so nicht haben. Ich will mehr Freiheit. Das brauche ich.
Okay, also ich muss dir da einfach nochmal aus persönlicher Erfahrung widersprechen, zumindest für mich. Wenn ich unordentlich bin, dann ist es kein Akt der Revolution, auch kein Akt der Kreativität. Es ist für mich ein Akt der Kraftlosigkeit. Ja, und das ist kein Witz. Also ich hatte früher mal so diese Idee, hey, du kannst doch aufräumen nach dem Mittagessen, weil aufräumen ist ja jetzt kein intellektueller Kraftakt. Nach dem Mittagessen hängt man so ein bisschen im Suppenkoma. Und da kannst du doch aufräumen. Und tatsächlich ist es so, es kann ich nicht, sondern aufräumen ist was vom herausforderndsten, für mich kraftraubendsten, was es gibt. Und deswegen mache ich es nicht so gern.
Das ist total interessant, ja. Weil für mich ist Sachen sortieren und aufräumen eine hochbefriedigende Tätigkeit.
Wow.
Das ist was, was für mich eher sogar, was ich mir manchmal gönnen muss, weil ich denke, andere Dinge sind wichtiger im Leben. Ich kann nicht die ganze Zeit aufräumen. Ich möchte auch tatsächlich nicht zu viel Zeit darauf verwenden. Und wahrscheinlich würden manche mir das gar nicht glauben, wenn sie manchen Schrank aufmachen oder bei uns in den Keller gehen oder aufs Dach, dass ich das wirklich liebe. Aber tatsächlich doch, ich freue mich drauf, einen Schrank auszusortieren und ich freue mich dran, wie jetzt der Abstellraum wieder ordentlich aussieht und solche Dinge. Mir tut es gut. Aber ein bisschen kann ich es auch nachvollziehen. Es ist natürlich, wenn man sehr erschöpft ist, dann macht man das nicht. Oder wenn man sehr müde ist oder sehr kraftlos. Aber das ist auch ein Aspekt, den wusste ich eigentlich gar nicht von dir. Den hast du mir gerade zum ersten Mal gesagt.
Und das ist super, denn jetzt findet hier ein Gespräch statt, das ihr vielleicht auch mal führen solltet. Dass ihr miteinander darüber redet, wie wichtig ist die Ordnung. Weißt du, warum es dir wichtig ist? Weißt du, warum es dir schwerfällt, aufzuräumen? Also darüber könntet ihr eigentlich mal reden. Das würde schon sehr helfen. Und das ist für uns eigentlich fast wichtiger, als dass ihr jetzt schon eine klare Vorstellung habt, wie es nachher bei euch aussehen soll, dass ihr in so einen Verständnismodus reinkommt und sagt, ich will es einfach erstmal kapieren, warum das so ist. Und vielleicht kann man auch Vorurteile abbauen, weil man sonst immer der Ordentliche grummelt, ah, die ist halt so faul oder der ist halt so faul, was auch sein kann, aber vielleicht hängen da noch ganz andere Sachen dahinter. Wenn man nur spekuliert, weiß man es nicht, wenn man drüber redet, bringt man es in Erfahrung.
Ja, ich habe auch tatsächlich Menschen kennengelernt, das sind dann die sogenannten Messies, die kriegen das tatsächlich aus psychischen Gründen, die kriegen es nicht hin, weil sie wie eine Barriere haben, weil sie sammeln müssen oder über das Chaos nicht mehr drüber sehen und es einfach nicht sich aufraffen können, aufzuräumen. Mhm. Manchmal ist es tatsächlich was sogar Psychotherapie braucht, dass man darüber wegkommt. Okay. Aber dieses, dass man miteinander ins Gespräch kommt und hört, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, warum ist dir was wichtig? Und jetzt zum Beispiel zu hören, Ich habe manchmal einfach nicht die Kraft dazu. Das ist natürlich was ganz anderes wie das, was ich manchmal denke, nämlich, dass es Rebellion ist. So, ich muss mich praktisch noch gegen meine Mutter auflehnen und, und bin deshalb hier manchmal ein bisschen schludrig.
Das ist bei mir eine Kombination. Es ist die Rebellion der Kraftlosigkeit, die mich vom Aufräumen abhält. Oder dazu muss ich mal einen Artikel schreiben. Die Rebellion der Kraftlosigkeit.
Oder sogar ein Buch.
Oder sogar ein Buch, genau. Können wir jetzt noch ein bisschen weitergehen und ein bisschen noch praktischer werden? Praktische Tipps?
Ja, also führt auf jeden Fall mal das Gespräch darüber, was ist dein Bedürfnis, was ist mein Bedürfnis und wie können wir vielleicht auch einen Konsens finden. Und dann, ja, wie gehen wir das praktisch an? Also ich denke, ein wichtiger Schritt ist tatsächlich, dass man Ziele definiert, dass man sich darüber austauscht, was wollen wir eigentlich erreichen. Für uns war zum Beispiel ein so ein Ziel, wir wollen ein sauberes Wohnzimmer, in dem wir uns wohlfühlen und jederzeit Gäste empfangen können und dabei ein gutes Gewissen haben. Ne?
Ja, oder dass man bestimmte Standards setzt. Also ein Standard könnte sein, und da ist es bei uns auch, wer was zur Geschirrspülmaschine bringt, räumt es auch gleich ein. Das ist ein normaler Standard, den wir eigentlich auch, glaube ich, meistens erfüllen. Es sei denn, sie ist voll.
Ja.
Dann ist die Frage, wer räumt sie jetzt aus? Den Streit führen wir mal in einer anderen Podcast-Episode aus. Aber prüft das mal. Es gibt aus den USA die sogenannte Broken Windows-Theorie, die besagt, wenn du an Gebäuden vorbeiläufst, sobald ein unbewohntes Gebäude ein eingeschlagenes Fenster hat, dauert es wenige Tage, und es werden weitere Fenster eingeschlagen. Also auf ein Chaos folgt das nächste. Und genau dasselbe findet bei uns auf dem Spültisch statt. Sobald etwas dasteht, ist die Botschaft, ich kann was dazustellen. Ich denke dann auch manchmal, wenn du da ein paar Tassen schnell so abgestellt hast, die hat es wahrscheinlich hingestellt, weil die Geschirrspülmaschine voll ist, kann ich mich jetzt auch nicht drum kümmern. Also stelle ich mein Zeugs nochmal daneben dabei. Hätte ich auch kurz alles einräumen können, weil die Maschine war leer. Also Broken Windows Theorie und Standards. Standards setzen kann auch heißen, wer irgendwas leer macht, beseitigt die Verpackung. Also ist ja nichts Dämlicheres, als eine leere Verpackung noch irgendwo im Schrank zu haben. Das wäre zum Beispiel sowas, worüber man sich dann einigen könnte und sagt, hey, wir machen eine Regel, die Geschirrspülmaschine wird gefüllt, draußen bleibt nichts stehen, eine Verpackung, die leer ist, wird entsorgt.
Ich habe immer den Eindruck, man muss da irgendwie so eine Balance finden zwischen Gnade, also so eine Barmherzigkeit mit dem, dass der andere einfach manchmal an was nicht denkt. Das kommt einfach vor, oder? Dass man mal was liegen lässt, dass man halt doch das Geschirr da stehen lässt oder sowas. Und da einfach zu sagen, ich nehme dir das jetzt nicht übel oder ich gehe nicht davon aus, dass du es gemacht hast, um mich zu ärgern. Und das andere aber, dass man auch wirklich Vereinbarungen trifft und sich versucht, an die auch zu halten. Und da wird sowas dazugehören, weil also ich fühle mich wirklich respektlos behandelt, wenn da irgendwie Chaos hinterlassen ist. Und ich habe das Gefühl, ja, ich kann es ja dann wegputzen.
Mhm.
So. Und deshalb, dass wir da aufeinander in Liebe eingehen und sagen, ich mache das dir zuliebe auch, dass du es schön vorfindest und dass du es hier ordentlich hast, das ist mir wichtig.
Leute, von dieser Gnade meiner Frau lebe ich schon seit Jahrzehnten, dass sie mir da nicht alles nachträgt, sondern sagt, okay, der hat es nicht böse gemeint, dann mach's halt ich.
Ja, wunderbar. Du lebst von der Gnade.
Ganz
leben
genau.
Leben wir doch alle irgendwie.
Ja.
Ja, was kann man noch machen? Also, ich finde, eine klare Aufgabenteilung kann doch auch helfen. Bei uns ist es zum Beispiel so bei uns ist jeder für seinen Kleiderschrank zuständig.
Man sieht da übrigens die Unterschiede.
Weil deiner so viel leerer ist als meiner, oder wie?
Auch das.
Nee, aber tatsächlich, ab und zu einfach zu sagen, wir sortieren jetzt unseren Kleiderschrank durch. Und hey, ich habe schon manchmal gemerkt, wenn du deinen sortiert hast, dachte ich, oh ja, kann ich ja auch mal wieder machen. Also man kann sich da auch gegenseitig anspornen, oder? Aber dass man dann noch sagt, okay, und dann gibt es auch Bereiche, da bist du zuständig, da bin ich zuständig, das hilft sehr. Also Der eine ist fürs Werkzeug zuständig, der andere für die, was weiß ich, für die Putzmittel, für den Putzmittelschrank, da ab und zu durchzusortieren und zu gucken, ob noch alles da ist und so.
Genau, oder im Büro natürlich, dass einer für die Dokumente verantwortlich ist und sagt, ich sammle alles, was zum Thema Steuer wichtig ist, oder ich sammle alles, was zum Thema Versicherungen wichtig ist, dass es klar delegiert ist, aber da darf es dann eben auch kein... Ich dachte, da kümmerst du dich drum geben, sondern da muss man sagen, Versicherungen sind bei mir, Steuer ist bei mir oder bei dir. Das hilft dann schon sehr, wenn man da Verantwortlichkeiten hat.
Das finde ich es übrigens auch, wenn man so noch ein bisschen weiter denkt und denkt, ich meine, das ist jetzt echt krass, dass ich das so anspreche, aber das kann echt jederzeit mal einem was plötzlich passieren. Und es wäre echt sehr lieblos, wenn man dem anderen ein totales Chaos hinterlässt, oder? Wenn du dann praktisch zu der Trauer auch noch denken musst, Mensch, wie soll ich mich hierin zurechtfinden, in diesem Chaos von Schreibkram und Dokumenten, die alle wild durcheinander fliegen, oder dieser Riesenstapel an Mist auf dem Schreibtisch, wie soll ich mich da je durchwühlen?
Ja, das ist aber auch nochmal ein gesondertes Thema, was aber auch wirklich ganz wichtig ist. Und was zur Liebe gehört, das ist uns jetzt wichtig, dass wir nicht nur als Ordnungsfanatiker, die wir sowieso nicht sind, bei euch ankommen, sondern wenn ich meine Frau liebe, muss ich doch auch ein paar Dinge vorbereiten für den Fall der Fälle, damit sie dann in diesem schwierigen Fall, also nehmen wir mal den Trauerfall, nicht noch diesen ganzen Berg hochkomplexer Sachen hat, wo sie überhaupt nicht durchblickt und vielleicht sogar noch Berater ins Haus holen muss, die ihr helfen, sondern dass man das vielleicht selber strukturiert. Ich muss mal nochmal gucken, wie gut strukturiert ich tatsächlich bin. Aber der Gedanke, der ist uns vertraut, dass wir sagen, wenn mal was passieren sollte, dann sollte der Partner möglichst zurechtkommen mit dem, wie es vorbereitet ist.
Vielleicht habt ihr Lust oder habt es euch inspiriert, dass ihr sagt, wir überlegen mal, wo müsste bei uns mal wieder dringend Ordnung gemacht werden. Vielleicht geht es euch auch so wie uns mit unserem Dachboden, dass ihr denkt, Mensch, da wäre aber echt mal Großrazzia angesagt. Wie wäre es, wenn ihr euch überlegt, wie ihr das anpackt, dass ihr euch eine gemeinsame Strategie überlegt, erstmal ein paar Kisten besorgen, wo man Dinge reinpacken kann, überlegen, ob man was noch ins Verkaufhaus bringt oder ob man gleich auf die Müllhalde fahren möchte oder wie das am besten vonstatten gehen soll und dann ran an den Speck.
Genau, das Problem ist, dass man, wenn man zusammen lebt, oft alles als Gemeinschaftsaufgabe begreift. Und das funktioniert nicht so super. Also vielleicht funktioniert es bei euch, dann macht euch keinen Kopf. Aber es gilt auch oft der Satz, wenn alle zuständig sind, ist keiner zuständig. Weil dann jeder denkt, naja, da wird sich dann schon jemand anderes drum kümmern. Und deswegen ist es so hilfreich zu sagen, hey, komm, lass uns ein paar Claims abstecken und sagen, dein Bereich, mein Bereich. Was auch nicht bedeutet, dass man gar nicht unterstützt, sondern was nur bedeutet, dass man am Ende sagen kann, okay, ich habe mich da nicht eingemischt, das ist dein Ding und dafür kümmere ich mich um andere Sachen.
Ja, und übrigens, wenn mich der Rappel packt, dann ist die Gefahr, dass ich denke, ich muss alles auf einmal machen, dass ich mir gleich ganz, ganz viel vornehme und da bin ich schon manchmal gescheitert. Dann ist manchmal das Chaos noch viel größer. Ich habe früher manchmal alles aus allen Schränken rausgezogen und gedacht, und jetzt sortiere ich. Heute machen wir das schon ein bisschen klüger. Wir nehmen uns so kleinere Etappen vor und sagen, okay, guck mal, den Schrank heute oder die Schublade oder so. Und auch da könnt ihr euch absprechen und sagen, guck mal, das machen wir diese Woche, machen wir den Raum und nächste Woche den anderen oder so.
Aber es gibt dabei noch ein Problem, nämlich wenn du übers Entsorgen sprichst, was wirft man überhaupt weg? Ich zum Beispiel versuche seit Jahrzehnten Bücher zu entsorgen. Ich bewahre ein großer Bücherfan, ich lese heute auch noch gern, aber das Digitale hat mich auch ein bisschen überrannt. Aber ein Buch einfach wegzuschmeißen, das ist für mich ehrlos, würdelos, respektlos dem Autor und dem Verlag gegenüber. Man kann Bücher nicht einfach wegschmeißen.
Boah, zum Glück geht es bei dir nur um Bücher und technische Geräte. Die kannst du ja auch nicht wegwerfen. Da denkst du immer, da kann man doch irgendwas draus basteln.
Und das kann ich auch.
Kann man irgendwie reparieren. Das machst du ja auch mit großer Begeisterung. Das ist ja schon fast ein Hobby für dich.
Ja.
Aber da bin ich echt auch froh, dass du dein Arbeitszimmer hast, dein Büro, wo die Sachen drin sind. Weil wenn das in unserem Wohnbereich wäre, da würde ich echt die Krise kriegen.
Echt? Ich könnte doch eine Computerecke im Wohnzimmer
einrichten. Ja, genau. Oder irgendwie farblich sortierte Bücherstapel aufbauen im Wohnzimmer oder sonst was. Nein, nein. Also da, das ist sowas, da habe ich echt wenig Verständnis dafür, wie man so die Dinge anhäufen kann in dem Bereich. Aber ich verstehe das. Das ist auch, da hängt auch was Emotionales dran. Ich habe andere Sachen. Bei mir sind es eher mal irgendwelche Deko-Objekte oder so. Ich habe mich jetzt gerade von einem Schmuckkästchen, das ich seit meiner Kindheit mit mir rumziehe, habe ich mich jetzt doch getrennt, weil ich dachte, also so schön ist doch wieder nicht. Und irgendwie habe ich gedacht, also...
Aber da steckten doch Erinnerungen drin. Ja, hast du die wirklich, deine Erinnerungen damit weggeschmissen?
Ich habe es zu Brennstoff verwandelt.
Und nein.
Ja, es war ein Holzkästchen.
Du Tapfere.
Aber tatsächlich, manche Dinge merkt man nach Jahren dann. Also jetzt haben wir das so lange rumgezogen. Ich finde da diese Ein-Jahr-Regel eigentlich ganz gut. Alles, was man ein Jahr lang nicht in der Hand hatte und nicht angeguckt hat, das braucht man wahrscheinlich nicht mehr.
Das spricht vieles dafür. Man braucht es aber, wenn man es weggeschmissen hat in der Woche drauf, da braucht man es wieder.
Ja,
das ist so eine Erfahrung und damit muss man halt umgehen.
Im schlimmsten Notfall kann man auch was wieder kaufen. Wenn man einmal was wieder kauft und stattdessen aber kiloweise Zeugs nicht mit sich durchs Leben schleppen muss, also für mich ist es auch erdrückend, so viel Zeug zu haben.
Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck.
Ja, ist so. Es ist emotional erdrückend. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn einer in einer Beziehung sehr ordentlich ist und der andere sehr Sammler und Chaot, dass das für den, der die Ordnung braucht und die Freiheit braucht von Zeugs, dass das für den echt belastend ist.
Gut, drehen wir die Schlussschleife. Es kommt ja dann doch immer wieder zu Konflikten und wir kennen auch oder wir sehen bei Paaren, dass die sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Wie geht man dann mit diesen Konflikten um? Weil das ja jetzt auch keine Bagatelle ist. Du lebst mit jemandem auf engem Raum zusammen und der hat so völlig andere Vorstellungen davon, wie man den Raum gestaltet und in Ordnung hält.
Ich denke gerade an ein Paar, die mir erzählten, dass im Schlafzimmer seit Jahren eigentlich unausgepackte Kisten stehen. Und sie sagte, ich will die loswerden, ich will die dann nicht mehr haben. Und er konnte sich einfach nicht überwinden. Und es war echt wie ein Kampffeld zwischen den beiden. Und da würde ich sagen, jetzt nur zu sagen, ich will die da nicht haben und du bist blöd, weil du die nicht aufräumst, hilft nicht, aber zu sagen, du, mich belastet es so sehr, ich würde mir so wünschen, dass wir hier eine Lösung finden. Also wirklich auch das Ausdrücken, wie du an was leidest und dass du dir wünschst, dass sich was verändert, damit es so eine Beziehungsgeschichte wird, aber auch damit der andere versteht, was es für dich für eine emotionale Bedeutung hat.
Genau, und dann sind wir nicht mehr auf dieser Ebene des Gegeneinanders, sondern eines auf der Ebene, ich will dich besser verstehen. Und da kann man ja vielleicht auch eine Lösung finden, dass man dann sagt, also gut, wenn das jetzt drei Kisten im Schlafzimmer sind, zwei dürfen erstmal stehen bleiben, können wir mal uns um eine dieser Kisten kümmern und da was machen und dann tut sich da vielleicht was.
Und gerade an dem Beispiel kann ich vielleicht auch noch sagen, dass man im Zweiten auch immer mal wieder fragen muss, geht es hier wirklich nur ums Aufräumen oder geht es eigentlich noch um was Tieferliegendes? Das kann zum Beispiel ein Machtkampf sein zwischen einem Paar. Oder es kann ein ganz tiefes Bedürfnis von jemand sein. Ich möchte mich nicht von den Erinnerungen an, du zum Beispiel wolltest dich über Jahre, ich weiß gar nicht, den Karton gibt es immer noch, oder? Von Südafrika mit deinen Aufzeichnungen von deinem Studium. Wie viele Jahre ist das jetzt her?
Ja.
Viele.
36.
40, ja, so viele Jahre her und die Kiste steht immer noch da. Ich nehme eigentlich auch ein bisschen Anstoß dran, aber ich weiß, du hängst da dran, dir bedeutet das was. Du denkst dir immer, vielleicht will ich da doch nochmal alles anschauen und die Erinnerungen pflegen und da steckt deine Arbeit drin und dein Herzblut. Und ich glaube, wenn du die Kiste siehst, dann werden dir Gefühle wieder geweckt an diese Zeit. Und für mich ist es einfach nur ein Pappkarton voller Altpapier.
Nein. Ganz, ganz schrecklich. Ja, also, da muss man zu einem Kompromiss finden. Sie sagt in dem Fall, ich kann akzeptieren, dass du den Karton behältst, solange ich ihn nicht sehen muss.
Deswegen ja, solange steht er in deinem Zimmer steht.
In meinem Zimmer. Ja. Und bei anderen Sachen läuft es halt ein bisschen anders. Toleranz ist wichtig, aufeinander zugehen, erste Schritte vielleicht nur verlangen, anstatt gleich das große Ding. Und dann kommt man da ein ganzes Stück weiter.
Ja. Sag mal, hast du eigentlich noch ein Wow der Woche?
Oh, für heute? Ich habe heute das beste Wow der Woche, das du dir zu diesem Thema vorstellen kannst. Und dieses Wow der Woche verdanke ich einem Kollegen vom Evangelischen Pressedienst, der EPD, dem Michael Grau. Der hat eine Geschichte aufgeschrieben über ein Ehepaar aus Rinteln. Das liegt in Niedersachsen. Und die haben einen Weltrekord aufgestellt und haltet euch fest, die schmücken ihr Haus mit Weihnachtsbäumen und in ihrem Haus haben sie in dieser Saison 621 Weihnachtsbäume. Das Bad, ich lese mal ein bisschen vor, das Bad und das Schlafzimmer stehen voller Bäume, überall leuchtet, blinkt und glitzert es vor dem Duschvorhang und im Computerzimmer. 621 komplett geschmückte Weihnachtsbäume haben der Koch und die Altenpflegerin auf 180 Quadratmetern aufgebaut. Rechnerisch 3,5 Bäume pro Quadratmeter. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, also inzwischen besitzt das Ehepaar mehr als 125.000 Christbaumkugeln in allen Farben und Formen, sowie mehr als 50.000 Lichter an zahlreichen Ketten. Einen satten fünfstelligen Betrag haben sie im Laufe der Jahre dafür investiert. So viel wie ein Mercedes, sagt Thomas Jeromin, das ist der eine. So, aber es geht ja um Ehe bei uns. Seine Frau zog nach anfänglichem Zögern mit, Zitat, am Anfang war ich dagegen, ich wollte das nicht, erzählt Susanne Jeromin. Ich habe gesagt, ich ziehe aus, wenn das so weitergeht. Aber dann habe sie sich irgendwann geschlagen gegeben. Zitat, mittlerweile finde ich es genauso toll und ich helfe mit, wo ich kann. Und nur damit er noch eine Vorstellung bekommt, wie das in dem Haus dann läuft. Nach Weihnachten geht es noch bis zum 6. Januar, dann wird abgebaut. Wie lange dauert das Abbauen? 6 Wochen. Und dann sagen sie, März, April und Mai sind bei uns weihnachtsfrei. Bis Mai und ab Juni fangen die wieder an. Aber er möchte im nächsten Jahr einen neuen Rekord aufstellen und sagt, vielleicht könne er ja die Bäume ein bisschen enger stellen.
Ach, du Schreck. Ja, es gibt träge Hobbys. Für ihre Beziehung ist es bestimmt nicht das Schlechteste.
Das finde ich auch.
Für uns wäre es nicht so gut.
Das hat mich auch nicht auf dumme Gedanken gebracht, wirklich nicht.
Leute, wie macht ihr das mit dem Aufräumen? Wie geht's bei euch? Was werdet ihr als nächstes anpacken? Also ich werde mich jetzt an meinen Dekoschrank machen und freue mich schon, da manches auszusortieren. Ich glaube, da freust du dich auch.
Ich glaube, für ihren Dekoschrank und eure Ehe gilt, da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat.